Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wie kann man Künstlern helfen, die in diesen Corona-Zeiten kein oder fast kein Geld verdienen? Da haben wir hier in Fazit in den vergangenen Tagen über einige Ideen gesprochen. Heute wollen wir die Gedanken des BMW-Kulturmanagers Thomas Girst dazu hören. Außerdem blicken wir auf eine außergewöhnliche Ausstellung über die Eisenzeit in der Eremitage in St. Petersburg und wir sprechen über ein sonderbares Ermittlungsverfahren gegen Jens Christian Wagner, den Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mitteldora. Vor knapp einer Woche hat Herbert Grönemeyer vorgeschlagen, dass die sehr Reichen in diesem Land Solidaritätszahlungen leisten könnten. Er wünscht sich eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung und des Mitgefühls. Ein bisschen Umverteilung also, und zwar nicht einfach von oben nach unten, sondern von ganz oben in Richtung Kunst. Unzählige Künstler stehen in der Tat ja fast vor dem Nichts, haben nichts oder fast nichts in den vergangenen Monaten verdient. Die Schauspielerin Ruth Reinecke, die viele Jahre festes Ensemblemitglied des Maxim Gorki Theaters in Berlin war, sie hat gestern hier in Fazit eine andere Idee unterbreitet.
Es verdienen ja genug Branchen an dieser Pandemie, also Supermarktketten, Autopharma-Riesen, die ganzen Konsumtempel, die Drogerien. Und nun stellen Sie sich mal vor, es wurde so gelacht über Deutschland und den Kauf von Toilettenpapier, aber wenn nach jeder 10. Rolle Toilettenpapier, die verkauft wurde, hätte die entsprechende Kette 1 Euro dazugetan in einen Fonds. Oder jetzt kurz vor Weihnachten, stellen Sie sich mal vor, eine große Schokoladenfabrik sagt jetzt, okay, also für jeden verkauften Weihnachtsmann oder für jeden 10. verkauften Weihnachtsmann tun wir 50 Cent in einen Kulturfonds. Da käme eine Menge Geld zusammen.
Ein Vorschlag, eine Überlegung der Schauspielerin Ruth Reinecke. Was sagt zu dieser Idee der Kulturmanager, der für einen ganz großen Automobilhersteller arbeitet? Was sagt dazu Thomas Girst? Er ist Autor und verantwortet das weltweite Kulturengagement der BMW Group. Er ist jetzt live am Telefon. Herr Girst, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was halten Sie denn davon, in dieser besonderen Zeit auf eine besondere Art Geld zusammenzubekommen, um zum Beispiel freischaffenden Künstlern, die prekär leben, zu unterstützen?
Also ich kann die Not der Ruth Reinecke und ihrer Zunft absolut verstehen. Bei 2000 Anfragen im Jahr, die mich sonst ereilen, mischen sich jetzt die Hilferufe da rein. Und deshalb ist mir die Lage der Künstler und Künstlerinnen in Deutschland durchaus bewusst. Allerdings leben wir in einer sozialen Marktwirtschaft. Es gibt kein einziges Gesetz auf diesem Planeten, in Deutschland auch nicht, das Unternehmen verpflichtet, Gelder für Kultur auszugeben. Aber das ist Teil der gesellschaftlichen Verantwortung eines wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmens. Was gibt man zurück innerhalb der Gesellschaft, in der man unternehmerisch tätig ist? Das heißt, kulturelle Verantwortung gilt es wahrzunehmen, allerdings ohne Verpflichtung.
Das sagt ja auch keiner, dass da eine Verpflichtung existiert. Aber ich möchte noch mal ganz konkret zurückkommen auf diese Gedanken dieses Kultureuros. Wenn jeder, der mehrere 10.000 Euro zum Beispiel für einen BMW ausgibt, wenn der einfach noch einen 50er drauflegt, der dann zielgerichtet dieser 50er Künstlern oder einem konkreten Künstlerprojekt zugute käme, so eine Idee könnte doch BMW, könnten Sie doch problemlos an den Mann bringen.
Also an den Mann und an die Frau würde ich hoffen, problemlos mit Sicherheit nicht, da daraus keine Verpflichtung erwachsen darf. Wenn es eine Freiwilligkeit gibt, dann womöglich schon. Es ist interessant für mich, was die Forderung anbelangt, zu sehen, dass nach der Wirtschaft sich umgeschaut wird, während man zuvor immer sehr ungern, zumindest mit einer großen Kritikalität und eher missbilligend, Gelder aus der Wirtschaft in der Kultur überhaupt zugelassen hat. Und jetzt soll sie sich zum Retter stilisieren. Das kann irgendwo nicht genau funktionieren. Es gibt, nur um das in klaren Zahlen zu benennen, 12 Milliarden Euro seitens öffentlich-rechtlicher Hand für die Kultur in Deutschland. Das ist jetzt auch nicht weniger geworden in 2020. Demgegenüber stehen 500 Millionen Euro immerhin seitens Stiftungen und seitens der freien Wirtschaft. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Ratio, um auch zu verhindern, dass sich die Wirtschaft, und das möchte man auf beiden Seiten hoffentlich nicht, irgendwann inhaltlich reinkrätscht. Und ich würde vermeiden wollen, dass da eine Abhängigkeit entsteht.
Sie nennen 500 Millionen Euro, Herr Girst, das von Unternehmen in die Kultur. Aber das sind natürlich 500 Millionen Euro, die dann auch steuermindernd geltend gemacht werden. Also die Unternehmen zahlen weniger Steuern, also weniger Geld für den Staat.
Gleichzeitig zahlen große Unternehmen Millionensummen von Gewerbesteuern, die dann andererseits wieder den Kulturreferaten der Städte zur Verfügung stehen, um Künstler, Künstlerinitiativen, ganze Häuser mitzufinanzieren. Also wenn wir jetzt da anfangen, die Erbsen zu zählen, dann kommen wir nicht weiter. Aber noch einmal, Es ist ganz klar, dass die Kunst in einer Notsituation ist und es ist auch sollte eine Aufgabe auch der Wirtschaft sein, im Rahmen der gesellschaftlichen Verantwortung hier etwas zu tun. Ich meine nur, das ist nicht zwingend immer mit einem Fonds und mit Euros erledigt, sondern das kann sich auch im Know-how zeigen, das kann sich im Netzwerk beweisen, das kann sich im Technologietransfer irgendwo die Bahn brechen. Hier können Partnerschaften entstehen und das tun sie auch, zumindest dort, wo wir fördernd unterwegs sind, wo es eben nicht nur darum geht, Gelder irgendwo drauf zu werfen, sondern auch wirklich Partnerschaften zu pflegen, die auch in schwierigen Zeiten durch dick und dünn gehen.
Sie haben in der Welt einen Artikel geschrieben und da machen Sie eine Unterscheidung zwischen freien Künstlern und festangestellten Kulturschaffenden, also den Institutionen. Würden Sie das nochmal konkretisieren?
Also es ist so, dass die festangestellten Künstlerinnen und Künstler natürlich immer noch in einer guten, privilegierten Situation sind, da sie letztlich fast wie Staatsbeamte im Orchestergraben fungieren dürfen. Für eine Kulturinstitution, die nie mehr als 20% der Ausgaben wieder einnimmt durch Drittmittel oder durch verkaufte Tickets. Das ist eine privilegierte Situation, die gibt es fast nirgendwo sonst auf der Welt. Dass das jetzt schwierig ist und dass es um Kurzarbeit geht und um 90% hoffentlich an Lohn, den man auch mit nach Hause nehmen darf, wenn man nicht auftreten darf, was ja auch ganz wichtig ist. Das ist klar, dass das eine schwierige Situation geworden ist. Die ganzen Künstler, die nicht an dem Staatstropf hängen dürfen, um das so zu formulieren, ohne das wertend oder despektierlich zu meinen, die sind natürlich nochmal eine Menge aufgeschmissener, da hier gar keine Gelder zur Verfügung stehen und die sozusagen ohne jegliche Rückhalte in eine tatsächlich prekäre Situation geraten. 10.000 Euro ist der Durchschnittsgehalt einer Künstlerin in Deutschland.
Im Jahr, also
im Jahr, nicht im Monat.
Also weniger als 1.000 pro pro Monat. Herr Gerst, die Dorit und Alexander Otto Stiftung, das ist eine Meldung von heute, die unterstützt Hamburgs Künstler in der Corona-Pandemie mit 1 Million Euro. Einzelkünstler können sich in einer ersten Förderrunde um 2.000 Euro und Gruppen um 4.000 Euro bewerben. Das ist also eine konkrete Hilfe, das ist keine Rettung, das ist völlig klar, aber eine konkrete Hilfe und nicht eine langfristige Strategie. Ist das vorbildlich?
Also das ist absolut zu begrüßen. Ich sage, jeder Euro, der irgendwo in die Kultur geht von Wirtschaftsseite, ist ein Euro, der zunächst mal zu begrüßen ist, solange dort keine inhaltliche Abhängigkeit entstehen darf. Wir senden jetzt keine Pressemitteilung raus, jedes Mal, wenn wir notleidenden Studierenden an den Akademien, mit denen wir kooperieren, helfen. Aber ich kann stolz und glücklich berichten, dass wir unser Kulturengagement nicht zusammengestrichen haben, auch wenn wir im dritten Quartal hunderte Millionen Minus seitens des Unternehmens eingefahren haben. Es zeigt sich dann, wer wirklich, also nicht im Rückenwind nur zusammensteht, sondern auch, wenn einem der Wind entgegenbläst.
Thomas Girst, Autor und BMW-Kulturmanager. Herr Girst, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Ganz, ganz vielen Dank, Herr Rülke.
Keine historische Ausstellung hat die Republik so aufgewühlt wie die Dokumentation des Hamburger Instituts für Sozialforschung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Sie war begleitet von heftigen politischen Auseinandersetzungen und von gewaltsamen Demonstrationen Rechtsradikaler. Mit diesen Sätzen hat die Wochenzeitung Die Zeit im Oktober 1999 zurückgeblickt auf die Ausstellung, die seit 1995 für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Damals hatten 800.000 Besucher an 32 Orten die Ausstellung gesehen. Und nun, so scheint es, geht sie, die Auseinandersetzung um das Thema, weiter gegen Jens Christian Wagner, den Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen, Zitat, eher rührigen Tatsachen zum Nachteil der Wehrmachtssoldaten. Wer diese Strafanzeige gestellt hat, um welche Vorwürfe es konkret geht, das möchte ich nun von Jens Christian Wagner selbst erfahren. Herr Wagner, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Was wird Ihnen denn konkret vorgeworfen?
Ja, das wüsste ich eigentlich auch gerne. Ich habe bislang nur ein Schreiben der Staatsanwaltschaft erhalten mit dem Hinweis, dass ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Strafanzeige gegen mich eingeleitet wurde mit dem von Ihnen zitierten, ja, sehr merkwürdigen Satz der ehrenrührigen Tatsachen zum Nachteil der Wehrmachtssoldaten. Ehrenrührige Tatsachen, das ist für mich mein persönliches Unwort des Jahres als Umschreibung für die Wehrmachtsverbrechen. Übrigens hat es heute doch eine ganze Menge Wirbel um diese Geschichte gegeben, nachdem ich das gestern Abend in einem Tweet in die Öffentlichkeit gegeben habe. Und wenn ich es richtig interpretiere, war da ein Staatsanwalt etwas zu schnell und hat etwas nicht gemacht, was er sicherlich hätte tun müssen, nämlich diese Strafanzeige einfach als völlig unbegründet zurückzuweisen und stattdessen ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Heute Nachmittag habe ich erfahren, dass das Ermittlungsverfahren heute nach dem ganzen Wirbel, den es darum gab, eingestellt wurde.
Was wollte denn wissen, dieser Staatsanwalt von Ihnen?
Er wollte von mir eine detaillierte Stellungnahme zu den Vorwürfen, die ich aber ja noch gar nicht kenne. Deswegen habe ich gestern meinen Anwalt beauftragt, Akteneinsicht zu beantragen. Ganz offensichtlich liegt ein längeres Schreiben eines Anzeigeerstatters von 28 oder sogar mehr Seiten vor, in dem detailliert der beanstandete Band, um den es hier geht, nämlich der wissenschaftliche Begleitband zu einer Ausstellung, die ich im vergangenen Jahr gemacht habe, und die ich übrigens gemeinsam mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Peter Tauber im April letzten Jahres eröffnet habe. Offensichtlich hat sich dieser Anzeigerstatter sehr detailliert durch den Band durchgearbeitet und dann seiner Meinung nach ehrenrührige Bemerkungen über Wehrmachtssoldaten zusammengestellt. Dass das ehrenrührig ist, wenn Wehrmachtseinheiten sich am Massenmord gegenüber Juden und Sinti und Roma beteiligen, das will ich ja gar nicht in Zweifel stellen. Nur ist dafür natürlich nicht derjenige verantwortlich, der in einem wissenschaftlichen Band von den Verbrechen berichtet.
Also das Ermittlungsverfahren eröffnet und schon wieder eingestellt. Lassen Sie uns, Herr Wagner, über den Zeitpunkt sprechen. So eine Anzeige kommt ja nicht von ungefähr. Solche Attacken sind ja leider nicht wirklich überraschend.
Ja, wir erleben seit einigen Jahren durchaus eine Diskursverschiebung nach rechts. Das hat mit Radikalisierung im Netz, mit Fake History gewissermaßen im Netz zu tun, aber selbstverständlich auch mit dem Aufstieg der AfD und dezidierten Angriffen auf die Gedenkstättenarbeit aus den Reihen der AfD. Denken Sie an die Rede von Björn Höcke mit der Forderung nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad. Diese Strafanzeige, die jetzt schon wieder eine Meldung von gestern ist, sozusagen durch die Einstellung, die steht in der Tat auch in einem ganz konkreten Zusammenhang, nämlich mit einer Debatte, die derzeit im Stadtrat von Bergen geführt wird. Bergen ist die Stadt, der das KZ Bergen-Belsen und auch das Kriegsgefangenenlager Bergen-Belsen den Namen verdankt. Mit der Bürgermeisterin der Stadt Bergen habe ich im September zum Weltfriedenstag eine Erklärung verabschiedet zum Weltfriedenstag, in der es explizit heißt, dass vor der Haustür der Bergener SS und Wehrmacht ungeheuerliche Verbrechen begangen haben. Dieser Erklärung wollte der Stadtrat in Bergen mit Verweis auf genau diesen Satz nicht zustimmen, weil er die Wehrmacht diskreditiert fühlt. Ich muss bekennen, dass ich das noch vor einem Jahr für undenkbar gehalten hätte, denn dass die Wehrmacht sich in sehr breitem Umfang an den Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt hat, selbst mobilisierend beteiligt hat, Stichwort Geiselerschießungen, Stichwort Kommissarbefehl, aber auch durch den Umstand, dass Wehrmachtssoldaten Wachleute in den KZs gestellt haben, 1944, 1945 und etliches mehr. Das ist State of the Art der historischen Forschung seit vielen Jahren und spätestens seit der von Ihnen benannten Wehrmachtsausstellung der 90er Jahre ist das eigentlich ein Grundkonsens in unserer Gesellschaft und der wird offensichtlich wieder in Frage gestellt.
Gestern, Herr Wagner, eine Pegida-Demonstration in Dresden genehmigt, ausgerechnet am 9. November, am Jahrestag der antijüdischen November-Pogrome. Gedenkveranstaltungen dagegen fielen aus. Wie haben Sie das erlebt? Da gibt es ja auch Diskussionen darum.
Ja, das ist ein Unding. Das ist geschichtsvergessen, das ist instinktlos und eigentlich muss man sagen, es ist widerlich. Und auch das ist kein Einzelfall. In Braunschweig ist für den gestrigen Abend ausgerechnet um 18.18 Uhr, Sie wissen, 1.8, das ist sozusagen der Neonazi-Code, nach dem Buchstaben im Alphabet ist das AH, Adolf Hitler. Also für 18.18 Uhr haben Querdenker in Braunschweig zu einer Demonstration am 9.11., also am Jahrestag der Novemberpogrome, unter dem Motto Geschichte gemeinsam wiederholen aufgerufen. Da gab es dann großen Protest. Daraufhin haben die Querdenker zunächst die Uhrzeit auf 18 Uhr vorverlegt und dann auch das Motto geändert. Am Ende ist dann auch abgesagt. Aber dass man zunächst mal sich sozusagen frei fühlt und dass man das für möglich hält, und es ist ja auch möglich, mit solchen widerlichen, den Antisemitismus nicht nur verhöhnenden, nicht nur ja wieder aufleben lassenden Aufrufen in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist tatsächlich ein Unding. Und wenn man sich ansieht, was auf Corona-Kritiker-Demos, auf Querdenken-Demos, aber auch im Netz an Verschwörungslegenden verbreitet wird, dann kann einem wirklich Angst und Bange werden. Die Geschichte von Bill Gates und Soros, die den Menschen Chips implantieren wollen. Die Legenden um eine Weltregierung, die neue Weltordnung, den sogenannten Deep State. Die QAnon-Verschwörungslegenden, wonach Hillary Clinton mit finsteren Gesellen in New Yorker Keller verließen, Kinder foltert und deren Blut trinkt. Das sind alles im Kern antisemitische Legenden. Gerade letzteres, das ist 1:1 die alte Legende vom jüdischen Ritualmord. Das heißt, es ist alter, giftiger Wein in neuen Schläuchen, manchmal auch in alten und nur notdürftig geflickten Schläuchen. Und da müssen wir als Gedenkstätten, aber auch die ganze Gesellschaft und die Politik deutlich Position dagegen beziehen.
Ein sonderbares Ermittlungsverfahren gegen Jens Christian Wagner, den Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Herr Wagner, Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Röke.
Wir wollen jetzt über eine deutsch-russische Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg sprechen, die schon seit Jahren angekündigt war, und es bestand durchaus die Gefahr, dass sie im deutsch-russischen Malwerk politisch zerrieben werden würde. Das Thema ist nämlich brisant, eine Ausstellung zur Eisenzeit mit russischem Raubgut aus dem Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Jetzt wurde sie endlich doch eröffnet. Zu sehen sind mehr als 1600 Exponate aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Eisenzeit Europa ohne Grenzen. Hermann Partzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sagte unter anderem bei der Eröffnung:
Es ist natürlich eine Ausstellung, die auf der Beutekunstproblematik aufbaut, aber es ist keine Beutekunstausstellung. Es ist eine Ausstellung zur Geschichte, zur frühen Geschichte Europas. Deshalb nicht umsonst der Untertitel Europa ohne Grenzen, vom Atlantik bis zum Ural. Die Eisenzeit ist eine ungemein spannende Zeit, die Europa in Wallung gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann aber auch schon langsam eine ethnische Grundgliederung unseres Kontinents hervorgebracht hat, mit Begriffen wie Kelten, Iberer, Veneter, Illyrer, Germanen, Skythen, Sarmaten und so weiter. Also eine Epoche, der Europa an der Schwelle von der noch anonymen, namenlosen Vorgeschichte dann in die Geschichte aufzeigt. Und das hier zu zeigen den Besuchern ist uns außerordentlich wichtig.
Hermann Partzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zur Eröffnung. Nikolaus Bernau hat sich die Ausstellung online angeschaut. Herr Bernau, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie kam es denn zu dieser deutsch-russischen Kooperation?
Naja, letztlich dadurch, dass sich seit den 1990er Jahren ja diese ganze Beutekunstfrage immer mehr festgefahren hat. Es gibt bis heute eigentlich den deutsch-russischen Vertrag, in dem die Rückgabe aller nach dem Krieg und während des Krieges verlagerten Kulturgüter beschlossen ist. Dieser Vertrag wurde aber 1998 durch die Duma in Moskau quasi aufgehoben, indem alle Bestände derjenigen Staaten, die bis 1945 als Feindstaaten gegolten haben, also nicht nur Deutschland, sondern auch Finnland, Rumänien, Ungarn und Italien, Italien waren jetzt weniger Bestände da, aber trotzdem im Grundsatz schon, dass alle diese Bestände einfach verstaatlicht wurden. Und danach haben die Wissenschaftler eigentlich gesagt, okay, also wir, über die politische Seite kommen wir einfach nicht weiter, wir müssen als Wissenschaftler arbeiten und haben eine sehr, sehr intensive und sehr lange und sehr komplizierte Zusammenarbeit angefangen, um die auseinandergerissenen und teilweise vollkommen widersinnig geteilten Bestände entweder virtuell oder eben auch in solchen Ausstellungen zusammenzuführen. Wobei eben das Problem dieser Ausstellung ist, sie kann nur in Moskau und in St. Petersburg gezeigt werden, weil alle diese Objekte als Beutekunst gelten. Das heißt, in jedem Rechtsstaat der Welt würden sie sofort beschlagnahmt werden und an Deutschland ausgeliefert.
Wir wollen gleich weiter über diese politischen Aspekte sprechen, Herr Bernau, aber zunächst doch mal einfach mal zu den einzelnen Objekten, diese Ausstellung an sich. Welche Objekte sind denn da zu sehen? Welche dramaturgischen Linien gibt es denn?
Ja, es ist eine ganz großartige Ausstellung. Also wenn man jetzt einfach von dem YouTube-Film der Eremitage ausgeht, das Ganze wird gezeigt in der Manege. Das ist eine alte Reithalle, die umgebaut wurde schon vor vielen Jahren zu einem Ausstellungszentrum, ein riesiger gewölbter Saal, eben eine Reithalle in dem Sinne. Und da drin sind ganz, ganz weiträumig verstreut die Vitrinen aufgestellt. Übrigens sehr, sehr schöne Vitrinen. Es lohnt sich alleine schon deswegen mal den Film anzusehen. Und in diesen Vitrinen liegen die 1600 Objekte. Es ist übrigens eine der größten vor- und frühgeschichtlichen Ausstellungen der vergangenen Jahre, liegen also diese 1600 Objekte sehr, sehr ästhetisch und vereinzelt aufgereiht. Es ist eine hochästhetische Angelegenheit. Da geht es wirklich darum, die Schönheit der Objekte zu zeigen. Und es sind praktisch ausschließlich Metallobjekte. Das liegt einfach daran, dass das, was dort gezeigt wird, die ehemalige Metallsammlung des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte ist. Dieser Teil ist nämlich von der Roten Armee 1945 nach Moskau und St. Petersburg gebracht worden und ist dort eben auch nach 1945 nicht zurückgegeben worden. Das heißt, es ist so ein bisschen seltsam. Man geht offensichtlich durch eine Ausstellung über die Eisenzeit und über die Vor- und Frühgeschichte Europas, in der Keramik praktisch keine Rolle spielt, außer einigen ganz tollen griechischen Vasen, wobei Keramik eigentlich das Material ist, was ja am meisten vorhanden ist. Und hier sieht man quasi eine Metallausstellung. Und die Objekte sind einfach großartig. Das ist sowas von einem Genuss anzusehen. Also diese ganzen Helme und Waffen und die kleinen Pferdegeschirre und diese ganzen feinen Schmuckarbeiten, das macht einen Riesenspaß, selbst in dem kleinen Film der Eremitage.
Gebrauchsobjekte, aber auch kultische oder Kunstobjekte.
Quer durch den Gemüsegarten, wenn man so will, eben das, was überlebt hat aus der Eisenzeit, also aus diesen 1000 Jahren vor Christi Geburt, das eben nicht verrottet ist während dieser Zeit. Eisen ist jetzt relativ empfindlich durch die Korrosion. Das sind wirklich Objekte quer durch alle Kulturbereiche und vor allen Dingen eben auch Objekte, die quasi vom Ural bis nach Großbritannien reichen, von der Herkunft her, und eben auch zeigen, und das ist das Spannende, das scheint die Ausstellung sehr, sehr gut zu machen, das ist auch im ganz fantastischen Katalog sehr deutlich gemacht, dass eben die Transfers deutlich werden. Das heißt, Objekte, die zum Beispiel aus Griechenland ins Schwarze Meer transportiert werden und von dort aus dann später ins Skythenbereich kamen, bis an den Ural oder eben über die Etrusker nach Norden gebracht wurden, die in den keltischen Bereich kamen. Die ganzen transkontinentalen Handelslinien werden dort eben durch die einzelnen Objekte deutlich. Wobei man in dem Film übrigens auch schon sehr gut sehen kann, dass der didaktische Apparat extrem runtergeschoben ist. Es dreht sich hauptsächlich darum, die Objekte zu zeigen, weil es ist eine Ausstellung für Forscher vor allem.
Man könnte das, was Sie eben geschrieben haben, auch Migration nennen, glaube ich, die Migration dieser Objekte.
Ohne Probleme. Es ist ja wirklich eine transkontinentale Migration eben schon im ersten Jahrtausend gewesen, dass über ganz Europa hinweg geliefert wurde und gehandelt wurde, vor allem entlang der großen Flüsse. Es ist ganz auffällig, wie viele Objekte entlang der Wolga gefunden wurden. Und das zeigt sich in dieser Ausstellung eben auch daran, dass das ehemalige Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte, das damals, also bis 1939, als das Weltbeste galt. Und zwar mit großem Abstand, als es am besten präsentierte und das Museum, das wirklich internationalen Rahmen gezeigt hat, hier ja zusammengezeigt wird mit Objekten aus den russischen Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte, zum Beispiel aus dem Schwarzmeergebiet oder aus dem Uralgebiet oder der Skythenkulturen. Das heißt, da wird ein ganz breites Panorama aufgemacht, was aber für den Rest der Welt jetzt nur über diesen kleinen Film und über den dicken Katalog zu erfahren sein wird.
Herr Bernau, jedes Objekt, das aus Berlin stammt, wird in der Ausstellung auch entsprechend gekennzeichnet. Es wird also transparent gemacht, dass diese Objekte aus Berlin stammen, obwohl Russland ja, Sie haben es vorhin geschildert, diese Objekte als Eigentum ansieht. Was ist das denn für ein Signal?
Das war die Bedingung, dass die Berliner mitarbeiten. Und man muss dazu sagen, dass die Berliner sind ja in dem Sinne oft die Fachleute für gewesen, für viele dieser Objekte. Sie haben auch die historischen Archive. Sie können also genau sagen, woher kommen die einzelnen Objekte, welche Geschichte der Ausgrabung steht dahinter etc. Das heißt, das ist für die Russen auch ganz wichtig, mit den Berlinern zusammenzuarbeiten. Und die Museumsleute haben ein Interesse daran. Es ist eben nicht nur eine Ausstellung über die Eisenzeit, es ist gleichzeitig auch eine museumshistorische Ausstellung, die einen Bestand rekonstruiert, der jetzt teilweise seit 80 Jahren überhaupt nicht mehr zu sehen war. Der allergrößte Teil dieser Objekte ist nach 1945 in den Kisten geblieben, wurde 1939, als die Museen geschlossen wurden, zum letzten Mal gezeigt. Das heißt, die Forschung kennt diese Objekte überhaupt nur aus schlechten Schwarz-Weiß-Abbildungen oder aus grafischen Darstellungen. Und das ist der zentrale Zweck dieser Ausstellung. Es geht darum, diese Objekte der Forschung wieder zugänglich zu machen und damit die Forschung eben über das Europa des ersten Jahrtausends vor Christus insgesamt wieder anzuheizen und
Eisen.
Auch so klar zu machen, das ist eben alles zusammengehörig.
Eisenzeit, Europa ohne Grenzen. Die Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg kann man auch online besuchen. Vielen Dank, Nikolaus Bernau.
Eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Eine Woche vor den endgültigen Beratungen des Deutschen Bundestags zur Novelle des Infektionsschutzgesetzes fordert der Deutsche Kulturrat eine Nachbesserung. Es geht um das geplante Gesetz, das Freizeit, Kultur und ähnliche Veranstaltungen vor nicht dringend nötigen Schließungen bewahren soll. In dem Begründungstext sei dann aber nur noch von Freizeiteinrichtungen die Rede, so der Kulturrat. Damit werde der Text den Theatern, Museen, Bibliotheken und Konzerthäusern nicht gerecht. Sie seien mehr als reine Vergnügungsorte, die Kunst sei von der Verfassung geschützt. Für den Europäischen Filmpreis sind zwei Filme aus Deutschland im Rennen um den besten Film. Das Liebesdrama Undine von Christian Petzold und die Literaturverfilmung Berlin-Alexanderplatz von Bohan Kubani. Die Schauspielerinnen Paula Beer in Undine und Nina Hoss in Schwesterlein sind zusammen mit vier anderen als beste Darstellerin vorgeschlagen. Berlin-Alexanderplatz hat außerdem Chancen auf den Drehbuchpreis. Insgesamt sind 6 Produktionen für den besten Film vorgeschlagen. Die Preisträger werden vom 8. bis 12. Dezember digital bekannt gegeben. Lockdown ist das Wort des Jahres, so hat es das britische Collins-Lexikon entschieden. Es fasse die geteilte Erfahrung von Milliarden Menschen zusammen, die ihren Alltag einschränken müssten, so eine Sprecherin des Wörterbuchs. Das Wort beschreibe umgangssprachlich die Beschränkungen von Reisen, sozialen Kontakten und öffentlichen Orten wegen der Corona-Pandemie.
Die Verfasser des Lexikons haben festgestellt, dass der Gebrauch dieses Wortes explosionsartig angestiegen ist. Unter den Top 10 befinden sich dann auch Coronavirus, Social Distancing, Selbstisolation und Beurlaubung. Allerdings haben es auch Begriffe in die vordersten Ränge geschafft, die gar nichts mit der Pandemie zu tun haben. Darunter die Black Lives Matter-Bewegung und der Mexit. Eine Wortschöpfung aus Meghan und Brexit, die darauf anspielt, dass sich Prinz Harry und seine Frau, angeblich auf Betreiben von Meghan, aus ihrem bisherigen Umfeld zurückgezogen haben.
In Deutschland kürt jedes Jahr gegen Ende des Jahres die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden ein Wort des Jahres. Sein Lieblingsgetränk, schottischer Whisky mit Sodawasser, verewigte Winston Churchill in einem Ölgemälde. Jetzt wird das Stillleben aus den 1930er Jahren online versteigert. Dem Auktionshaus Sotheby's zufolge könnte es 28.000 Euro erzielen. Der ehemalige britische Premierminister war ein ambitionierter Amateurmaler. Die künstlerische Güte seiner Kunst ist umstritten, hohe Preise erzielen die Bilder dennoch.
Die Corona-Pandemie, die Wahlen in den USA, die jüngsten Terroranschläge, das sind in den vergangenen Monaten die weltweit drängenden Probleme des Klimawandels in den Hintergrund getreten. Doch wir alle wissen, die Umweltpolitik muss sich ändern, weltweit und nachhaltig. Heute hat die Kulturpolitische Gesellschaft eine neue Reihe von Web-Talks gestartet, in denen Expertinnen und Experten Beispiele für Nachhaltigkeit aus Wissenschaft und Praxis diskutieren, um aus den Erfahrungen Grundlagen für eine nachhaltige Kulturpolitik zu entwickeln. Stefan Keim hat für uns am ersten Web-Talk teilgenommen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Zeichnet sich denn schon ein Weg ab zu einer nachhaltigen Kulturpolitik?
Naja, sagen wir so, es gibt erste Ansätze und heute beim ersten Web-Talk wurden eigentlich von allen drei Impulsgeberinnen und Impulsgebern positive Beispiele international und national dargestellt. Aber ich habe dann über einen Kommentar, man kann ja auch Fragen stellen bei so einem Web-Talk, mal nachgefragt, wie ist denn das, wie weit sind wir? Und das ist die Antwort von Ulrike Blumenreich vom Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft.
Also ich denke, dass es in verschiedenen Bereichen der Kultur inzwischen eine hohe Sensibilität für dieses Thema gibt. Gleichwohl wir den Filmbereich mit gutem Beispiel vorangehen sehen, es diesen Gap gibt zwischen dem, was wir eigentlich wissen und dem, was wir tatsächlich in Handeln umsetzen. Ja, wir sind auf dem Weg, aber wir sind eigentlich, wenn man das nochmal zurückbezieht auf die Länge des Weges, den wir eigentlich schon hinter uns gebracht haben, nicht da, wo wir eigentlich schon sinnvollerweise sein könnten oder sein sollten.
Und das bezieht sich darauf, was sie auch beigetragen hat zu diesem Web-Talk heute. Sie hat uns nämlich die Geschichte deutlich gemacht und da eben doch klar gemacht, dass ja Nachhaltigkeit nun wirklich auch kein neuer Begriff ist. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ich es auch, und Sie hatten das ja gerade auch so gesagt, vor allen Dingen mit Klimaschutz und den Dingen verbinde, es eigentlich 4 Säulen gibt, nämlich Ökologie, klar, aber genauso auch Ökonomie, Soziales und Kultur. Und nur diese 4 Säulen zusammen bedeuten Nachhaltigkeit.
Schauen wir doch mal in die Praxis, Herr Keim. Wenn ich als Veranstalter zum Beispiel eine berühmte Sängerin für ein Konzert engagiere, muss ich in Kauf nehmen, dass sie mit dem Flugzeug kommt wahrscheinlich. Welche Möglichkeiten habe ich denn da, nachhaltig zu sein, wenn ich auf die berühmte Solistin nicht verzichten will?
Ja, man wird eben halt nicht immer alles gleich klimaneutral machen können. Also nicht jede Einzelheit. Es kommt darauf an, dass man problembewusst handelt und dass man so insgesamt versucht, da eben klimaneutral oder eben nachhaltig, es ist eben nicht nur klimaneutral, aber eben doch ein großer Bereich, dann zu arbeiten. Da gab es auch ein sehr positives Beispiel, wo wir gerade im Bereich klassischer Musik sind, ist die Oper in Göteborg ja immer schon ein sehr zitiertes Beispiel für ein Musiktheater, das sehr weit ist. Und das erklärt uns jetzt Annette Baumast vom Institut, jetzt muss ich Luft holen, Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.
Man hat vor über 8 Jahren ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das auch zertifizieren lassen. Es gibt ein Nachhaltigkeitsteam und da werden, glaube ich, viele, viele neidisch, das aus 3 Personen besteht und sich um das Thema kümmert. Im Moment gibt es ein ganz tolles Ringprojekt, wo man versucht, alle 4 Ringproduktionen über 4 Jahre so nachhaltig wie möglich zu machen.
Und das Besondere ist, und da kommt eben die Wirtschaftlichkeit auch ins Spiel, es muss gar nicht unbedingt immer Geld kosten. Man muss es natürlich wollen, wie jetzt in Göteborg, da wirklich 3 Leute hinsetzen, die sich um das Thema kümmern. Aber es gab auch ein Beispiel aus England, wo der Arts Council sehr, sehr stark dahinterher ist, dass die von ihm geförderten Projekte und Institutionen nachhaltig arbeiten. Und die haben wahrhaftig herausgefunden, dass die über 26 Millionen Pfund gespart haben.
Kann man denn schon sagen, Herr Keim, wie sehr der Gedanke der Nachhaltigkeit inzwischen im Alltag der Kulturanbieter verankert ist?
Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich jetzt auch eine Geschichte, weswegen ich es auch so wichtig finde und vorgeschlagen habe, dass wir heute darüber reden, dass in der Corona-Pandemie und in dem Lockdown, in dem wir gerade stecken, natürlich sehr viele Leute existenziell gefährdet sind und es darum geht, überhaupt wieder aufzumachen. Und ich glaube, und das ist mit Sicherheit auch, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber auch mit Sicherheit eine Geschichte, warum die kulturpolitische Gesellschaft diese Veranstaltungsreihe macht. Es geht darum, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass eine Krise immer eine Chance ist und dass man jetzt auch in dieser Corona-Zeit versuchen muss, nicht alles einfach wieder auf den Stand von vorher zu setzen, sondern auch Dinge neu zu denken.
Kann denn die Kulturpolitik irgendwie ja die Nachhaltigkeit fördern oder sogar vielleicht auch fordern?
Das ist genau diese Kombination, die funktioniert. Und es gibt in der nächsten Woche, da geht es genau um dieses Thema im nächsten Webinar. Und da wird Kirsten Haß von der Kulturstiftung des Bundes ein Referat halten. Das heißt, zwingt uns bitte. Also wirklich die Geschichte, dass man Kulturförderung an Nachhaltigkeitskriterien misst. In England macht das zum Beispiel dieser Arts Council, dass wirklich die Organisationen, die dort gefördert werden, auf jeden Fall Angaben machen müssen und sich Mühe geben müssen.
Jetzt müssen wir natürlich auch noch ganz kurz über Geld sprechen. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Sind das Forderungen, die ohnehin bald Makulatur sind, wenn nämlich ja im nächsten Jahr Kassensturz gemacht wird und feststeht, ja, was die Pandemie gekostet hat?
Das ist die ganz große Gefahr überhaupt für den ganzen Kulturbereich. Werden wir da wieder in diese Existenzdebatten kommen? Und ich denke, man muss da jetzt wirklich vorarbeiten und jetzt Argumentationen klar machen, dass es einfach nicht anders geht, als in die Zukunft zu denken und auch nachhaltig zu denken, gerade auch in der Kultur.
Auftakt einer Reihe von Webtalks der Kulturpolitischen Gesellschaft zum Thema Nachhaltigkeit. Stefan Keim, vielen Dank.
Gerne.
Es ist die Idee einer jeden Ausstellung, ein Thema vorzustellen, auszubreiten, es zu variieren und vielleicht sogar auch noch eine These aufzustellen. Die Volontärinnen an der Berlinischen Galerie haben ein Online-Projekt gestartet, mit dem sie Stichpunkte aufgreifen, über die viel gesprochen wird in diesen Zeiten. Perspektiven von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-, Inter- und queeren Communities. Out and about. Queere Sichtbarkeiten in der Sammlung. Das ist das Thema des Projekts und darüber möchte ich nur mit Hanna Vogel sprechen. Sie hat als Volontärin in der fotografischen Sammlung der Berlinischen Galerie die Ausstellung mitkonzipiert. Frau Vogel, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie ist denn die Idee entstanden, die Sammlung der Berlinischen Galerie explizit auf queere Themen hin zu durchsuchen?
Das ist natürlich, wie Sie schon erwähnt haben, ein stetiges Thema im Moment in vielen Museen. Wie kann man Ausstellungslandschaften diverser konzipieren? Aber das ist vielleicht auch ein Thema, was viele jüngere Generationen und auch die VolontärInnen mehr berührt hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel durch Ausstellungen gegangen bin, hat mir immer irgendwie meine Sichtbarkeit als queere Person gefehlt. Ich habe mich vermisst, ich habe mich meistens auch irgendwie nicht so repräsentiert gefühlt und dementsprechend hatte ich natürlich dann die Gelegenheit oder hatten wir als VolontärInnen die Gelegenheit, das in diesem Projekt dann nochmal umzusetzen und in unserem eigenen Museum damit zu arbeiten.
Was meinen Sie mit Ihrer Sichtbarkeit?
Wenn ich als queere Person, also ich selber natürlich als queere Sichtbarkeit oder ich als queere Person durchs Museum gehe.
Wie sind Sie vorgegangen? Können Sie das mal kurz methodisch schildern? Sie haben einfach sich umgeschaut und sind ins Magazin, ins Depot gestiegen?
Nee, so einfach war es nicht oder nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, wie wir vorgehen können. Und in Anbetracht der Zeit hatten wir natürlich auch nicht so viel Möglichkeiten, tiefgehend zu forschen. Es gibt viele KünstlerInnen in unserer Sammlung, wo die queere Perspektive, sagen wir mal, bekannt ist. Wir sprechen hier beispielsweise von Herbert Tobias, der in den 50er Jahren als schwuler Fotograf sehr viele sensible Männerporträts beispielsweise fotografiert hat. Wir sprechen beispielsweise über Gertrude Sandmann, die in den 20er Jahren viele Frauenporträts gezeichnet hat. Sie war selber lesbisch und hat sehr lange in einer Beziehung mit Frauen gelebt. Diese kleinen Stichpunkte, wie Sie das auch schon am Anfang genannt haben, haben wir herausgepickt erstmal und auch natürlich erstmal das Schlaglicht darauf geworfen, mit was für einer Persönlichkeit wir es hier beispielsweise zu tun haben oder was für einen Ort wir hier beispielsweise sehen. Otto Dix hat das Eldorado in Berlin der 1920er Jahre gemalt, wo eben sogenannte Travestiekünstlerinnen aufgetreten sind. Und ja, diese Objekte haben wir uns erstmal ausgesucht, aber ich glaube, das schlummert noch viel, viel mehr in den Sammlungen aller Museen und auch in der Sammlung der Berlinischen Galerie.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Vogel, dann ist das Kontextualisieren beim Lesen der Bilder gerade auch unter queerer Perspektive enorm wichtig.
Ja, ganz genau. Allerdings gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten des sogenannten Queerens, dann geht es natürlich da auch darum, aus einer eher traditionellen Perspektive herauszubrechen. Also auch einer sehr normierten, cis-hetero-weißen Perspektive herauszubrechen und auch andere Formen zu finden, wie man eben mit Kunstwerken umgehen kann. Ob man vielleicht auch eine etwas eher persönliche Herangehensweise sucht oder auch eine Herangehensweise, die vielleicht eher in Prosaform ist und nicht in einer sogenannten wissenschaftlichen Form.
Wenn Sie von traditioneller Perspektive sprechen, Frau Vogel, dann meinen Sie eigentlich eine traditionelle Interpretationssicht oder eine Interpretationsherangehensweise?
Genau. Ganz genau. Oder eben auch eine traditionelle Kunstgeschichtsschreibung, die vielleicht auch eher von der cis-heteronormativen Perspektive geprägt ist und nicht unbedingt von einer queeren Perspektive geprägt ist.
Also gibt es immer verschiedene Lesarten vielleicht ein und desselben Bildes? Mhm.
Ja, genau. Es gibt natürlich total viele Möglichkeiten, Bilder zu lesen und das wollen wir auch zulassen in diesem Projekt, wie man eben unterschiedliche Werke aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Also das meint ja eben, wir nennen das Projekt zwar queere Sichtbarkeiten, aber es geht natürlich auch um queere Perspektiven. Wir haben beispielsweise auch GastautorInnen eingeladen für das Projekt, die auch nochmal Werke betrachten und auch nochmal ihre queere Perspektive beispielsweise mit einbringen. Und da ergibt sich natürlich auch eine Vielfältigkeit, die ganz wunderbar ist und möglicherweise oder hoffentlich noch erweitert werden könnte.
Nochmal zum Stichwort Kontextualisierung. Kunst entsteht ja nie im luftleeren Raum. Kann man denn mit einer queeren Lesart Rückschlüsse auf die Gesellschaft ziehen, auf die Rolle der Künstlerinnen zum Beispiel in der Gesellschaft?
Wenn man von Kontextualisierung und der queeren Persönlichkeit zum Beispiel das Kunstwerk geschaffen hat, dann geht es natürlich auch viel um, sagen wir mal, Verstecken in der Vergangenheit, weil Homosexualität lange Jahre bis in die 90er Jahre kriminalisiert war. Dann sprechen wir beispielsweise von den Fotografien von Herbert Tobias, die Zusammenkünfte von schwulen Männern in Paris zeigen, wo eben Cruising-Hotspots waren, wo sich homosexuelle Männer heimlich getroffen haben. Und da geht es natürlich auch immer um um die Gesellschaft oder um Diskriminierung und Gefahren, die denen homosexuelle oder queere Personen ausgesetzt sind.
Noch eine vielleicht etwas provokante Frage. Funktioniert denn diese Ausstellung auch dann, wenn man sie mit einer nicht-queeren Perspektive betrachtet?
Ich hoffe doch, natürlich, ich denke schon, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, eben auch für alle Menschen diese Multiperspektivität wahrzunehmen. Und es ist sehr wichtig oder auch sehr spannend, diese Geschichten zu hören, vor allen Dingen dadurch, dass sie auch oft nicht erzählt wurden oder auch nur am Rande erwähnt wurden. Und ich glaube, dass es viele, vielleicht auch cis-hetero-Menschen interessieren könnte, weil wie KünstlerInnen sich in bestimmten Zeiten mit Subkulturen vielleicht auch auseinandergesetzt haben oder mit bestimmten Orten, die auch natürlich viel beispielsweise über das Berlin der 1920er Jahre erzählt oder Berliner Subkulturen der 1970er, 80er Jahre. Das ist natürlich ein viel weiteres Feld als in Anführungsstrichen nur das Queere, sondern es geht natürlich auch viel um viel weitere künstlerische, kulturelle Sichtbarkeiten, Erweiterungen.
Das Volontärinnenprojekt Out and About, queere Sichtbarkeiten in der Sammlung der Berlinischen Galerie, mitkonzipiert von Hanna Vogel. Frau Vogel, Dankeschön.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und nun folgt der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Kuku no Robi de Taihen Ushukushi kai Kuku no Ona no Hito wo Mita, zitiert Philipp Meyer in der Neuen Zürcher Zeitung aus seinem Japanisch-Lehrbuch. Wenn Sie, liebe Hörer, kein Japanisch können oder mein miserabel ausgesprochenes Japanisch nicht verstehen, aber wissen möchten, was dieser Satz bedeutet, dann müssen Sie sich bis zum Ende der Kulturpresseschau gedulden. Denn erstmal wird es deutsch-französisch. Mit dem Deutsch-Französischen Krieg. Twittern wie 1870-71, hat Matthias Heine seinen Artikel für die Welt betitelt. Heine ist fasziniert von einem Projekt, das ein Team um die Historiker Tobias Arendt und Christian Bunnenberg umgesetzt hat. Bei Twitter veröffentlichen die Beteiligten regelmäßig, was auf den Tag und teilweise sogar auf die Tageszeit genau heute vor 150 Jahren über den Deutsch-Französischen Krieg geschrieben wurde. Wie ihn die 50 ausgewählten Protagonisten sahen, von Friedrich Nietzsche, der damals Sanitäter war, über Friedrich Engels, der in englischen Zeitungen den Krieg kommentierte, bis zu unbekannten Akteuren. Der Effekt ist faszinierend, schreibt Matthias Heine, denn so werde dieser Krieg aus dem Dunkel der Vergessenheit gerissen. Da sehe man, wozu dieses moderne Medium Twitter auch gut sein könne, so Heine, wenn Menschen es nicht nur nutzen, um sich gegenseitig anzurotzen. Im Krieg von 1870-71 starben besonders die Franzosen nicht zuletzt durch Krankheit. Das habe auch am fehlenden Impfschutz gelegen, so Heine. 23.000 Franzosen fielen den Pocken zum Opfer. Bei den Deutschen, wo im Königreich Bayern und im Großherzogtum Hessen schon 1807 erstmals die Impfpflicht eingeführt worden war, kam diese Todesursache seltener in Betracht. Bevor die Kultur an Corona stirbt, fordert Katrin Lorch in der Süddeutschen Zeitung lieber Mathe im Museum. Die Kulturorte stehen gerade leer. Warum also nicht, wie es Christina Weg, die Direktorin der Bielefelder Kunsthalle, vorgeschlagen hat, dort Schüler lernen lassen? Zumal die Schulen wegen der Corona-Abstandsregeln mehr Platz brauchen. Lorch ist angetan von der Idee. Allein die Vorstellung, Schulklassen würden monatelang in musealer Ruhe dem Mathematikunterricht folgen, Gesellschaftskunde vor Joseph Beuys erhalten und verteilt im Parkett eines leicht abgedunkelten Theatersaals über Geschichte diskutieren, was für ein unerhörter Gewinn, schreibt Katrin Lorch geradezu euphorisch. Wann waren Sie das letzte Mal euphorisch? Fragt Lynn Hirse in der Taz. Sie selbst schon lange nicht mehr, aber sie hat in den letzten Tagen euphorische Menschen im Internet beobachtet, in Videos von US-Amerikanern. Sie feiern die Niederlage eines der mächtigsten Arschlöcher der Welt. Sie feiern sich selbst und die Hoffnung. Euphorie müsse systemrelevant werden, findet Lynn Hirse, die, da sie selbst nicht mehr zur Euphorie fähig zu sein scheint, melancholisch klingt. Als Moment des Innehaltens und der Reflexion würden neuerdings Kulturwissenschaftler die Melancholie loben, verrät Wolfgang Hellmich in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Rückenflosse des Haifisches ist die Melancholie des Menschen. Sie sorgt für sein Gleichgewicht. So gesehen ist es eine gute Nachricht, dass nach einer Umfrage 30% der Mitteleuropäer melancholisch sind. Wenn Sie, liebe Hörer, das noch nicht euphorisch stimmen sollte, dann hier, wie versprochen, die Übersetzung für den Satz, den Philipp Meyer seinem Japanisch-Lehrbuch entnommen hat und in der Neuen Zürcher Zeitung zitiert. In der Flughafenlobby habe ich unglaublich schöne Ausländerinnen gesehen.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Jetzt hören wir noch eine Musik aus Timbuktu, die Band Songhoi Blues mit Time to Go Home. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.